Hört man mich gut? Test? Hört man mich gut? Keiner nickt? Schon. Sehr gut, okay. Ah ja, das kann man gerade auf Seite tun. Ja, Mensch, ich freue mich riesig, dass ich heute bei euch sein darf. Vielleicht sage ich ganz, ganz kurz, wer ich bin, nur in zwei Sätzen. Mein Name ist Boris Grunau, hat vielleicht ein oder andere schon mitbekommen. Ich bin 31 Jahre alt, noch eine Woche, dann werde ich 32. Ich bin verheiratet mit Tanja, habe drei Kinder, alles Mädchen, aber die bringen ja auch Jungs mit irgendwann. Von daher bin ich da guter Zuversicht. Nein, ich habe sie schon eine Woche nicht gesehen, die sind in Deutschland unterwegs und ich vermisse die schrecklich. Aber heute Abend kommen die und da freue ich mich total drüber. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei euch sein kann, also weil ich gerade gestern in Istanbul war. Ich hatte mir eine Auszeit genommen und bin nach Istanbul geflogen, ganz alleine für 5 Tage. Es war wirklich absolut genial. Und jetzt bin ich gerade in Zürich gelandet und kurz ein paar Stunden später höre ich von den Anschlägen 13 Tote an einem Stadion, wo ich gerade mit dem Taxi vorbeigefahren bin, ein paar Stunden vorher zum Flughafen. Bin ich sehr, sehr froh, dass alles gut gegangen ist und ich heute bei euch sein darf. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum ich mich freue. Wenn man dreimal am Tag, also ich hatte das Hotel direkt neben der Hagia Sophia, eine riesen Moschee, die jetzt ein Museum ist, mit 4 riesigen Minaretten, Lautsprechern in alle Himmelsrichtungen. Auch eine doppelverglaste Scheibe hält den Muezzin nicht auf. Und so dreimal am Tag, wenn man dann hört, Allahu Akbar, dann habe ich jedes Mal gedacht, nein, ich möchte Jesus ehren und ich will ihm begegnen. Und wenn man so fest umgeben ist mit, wie soll ich sagen, mit der Verehrung von Allah, wenn Leute auf der Straße sich einfach hinknien und beten, dann hat es mich so gesehnt. Und ich danke jetzt dem Lobpreisteam, dass ihr so gute Musik gemacht habt und eine absolut geniale Auswahl hattet von Liedern. Das hat mich so berührt und ermutigt. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte heute in die Predigt einsteigen mit einer kleinen Geschichte, die mir vor kurzem begegnet ist, von Aaron Ralston. Aaron Ralston, seine Geschichte ist verfilmt mit dem Film, trägt den Titel 127 Stunden, 127 Hours. Vielleicht hat das einer schon gesehen, ich weiß es nicht. Aaron Ralston ist ein absoluter Abenteurertyp. Er ist Bergsteiger aus Leidenschaft und er hat sich ein großes Ziel gesetzt. Er möchte alle 59 Viertausender, die es in Colorado gibt, allein im Alleingang besteigen. Alle Viertausender. Und nach einer langen, kalten Wintersaison ist es jetzt endlich wieder Frühling und er sagt sich, ich muss ein bisschen Sonne tanken. Und wo kann man das besser als im Canyonland Utah? Und dort geht er dann hin und schon nach kurzer Zeit ist er völlig in seinem Element. Er allein, die Schönheit der Felsen und dieser Canyons, wo er dann so durchklettert. Es ist April 2003, er ist gerade 27 Jahre alt und um 2.21 Uhr am Nachmittag, ungefähr 13 Kilometer von seinem Truck entfernt, klettert Aaron Ralston durch so ein Canyon. Ganz, ganz schmal, ungefähr einen Meter breit. Und er klettert da so durch, hält sich an einem Felsen fest, um sich ein bisschen tiefer runter zu hangeln und auf einmal löst sich dieser Felsbrocken. Aaron Ralston rutscht ab, fällt ein paar Meter in die Tiefe, kommt unten auf und ein paar Sekunden später oder ein paar Millisekunden später kracht dieser Felsbrocken in diesen Canyon und klemmt sich zwischen zwei Felswände ein. Ein stechender Schmerz fährt Aaron Ralston durch den Körper. Seine rechte Hand ist eingeklemmt zwischen diesem Felsbrocken und der Felswand. Also ungefähr auf der Höhe vom Handgelenk. Jetzt beginnt für ihn die Tortur seines Lebens. Er beschreibt, das war die schwierigsten Tage, die er überhaupt in seinem Leben zu bewältigen hatte. 5 Tage lang versucht er alles, um irgendwie freizukommen. Er schnappt sich sein Leatherman und versucht, den Felsen irgendwie zu zertrümmern oder wenigstens eine Ecke abzubrechen, damit er da freikommen kann. Keine Chance. Das Messer wird stumpfer und stumpfer. Dann versucht er mit der Ausrüstung, die er dabei hat, irgendwie einen Flaschenzug zu bauen, um diesen Felsen zu bewegen. Und er sagt in einem Interview, das ging immer nur ein paar Millimeter. Keine Chance. Das Ding kriegt er nicht bewegt. Er hat einen Camcorder dabei und auf diesem Camcorder hält er seine Erfahrungen und seine Erlebnisse fest. Und mit dem letzten Akku verabschiedet er sich von seiner Familie, von seinen Freunden, von seinen Geschwistern. Er ist sich völlig im Klaren, das ist mein Ende. Aber dann kommt ihm die letzte Idee. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, denkt er sich, ich muss meinen Arm amputieren. Die Kinder sind zum Glück im Kids Point, aber also mit diesem stumpfen, abgearbeiteten Leatherman arbeitet er sich Schicht für Schicht durch seinen Arm. Und dann am sechsten Tag kann er endlich das letzte bisschen durchtrennen und er taumelt nach hinten und er beschreibt diese Situation in einem Interview und sagt, du glaubst nicht, das sagt er zu seinem Interviewpartner, du glaubst nicht, was für eine Freude ich empfand. Endlich frei. Auf einen Schlag wurde mir bewusst, ich werde nicht sterben. Nicht hier in diesem Canyon, nicht einsam und verlassen. Ich werde noch ein bisschen weiterleben. Warum erzähle ich diese Geschichte als Einstieg zu einer Predigt? So wirklich keine gute Nachtgeschichte. Keine, die ich so meinen Kindern abends beim Zu-Bett-Gehen erzählen würde. Gell, Mia, ich erzähle dir mal die Geschichte von Anne Ralston. Schau, mit so einem Messer. Nein, ich erzähle die Geschichte, weil diese Geschichte, die so wirklich passiert ist, etwas deutlich macht. Und zwar, aufgeben bedeutet den Tod. Aufgeben bedeutet den Tod. Und das, was für Anne Ralston galt, das gilt auch für uns. Schaut, ich habe den Eindruck, dass wir als Christen manchmal in der Gefahr stehen, auch aufzugeben. Vielleicht bist du auch super gestartet. Vielleicht bist du in deinem Leben als Kind Gottes, als Christ super gestartet. Du warst begeistert, oder? So 30 Minuten nach deiner stillen Zeit dachtest du, oh, wann kann ich wieder beten? Ich vermisse das Gespräch mit meinem Herrn. Du kanntest jeden Preacher, den es so auf YouTube gibt. Es gab nichts Neues, weil du einfach alles kanntest. Du hast alles in dich aufgesaugt. Du hast die Gemeinschaft mit Jesus genossen. Aber dann sind Dinge passiert. Vielleicht so im Laufe der folgenden Jahre sind vielleicht Dinge passiert, die deine Leidenschaft Stück für Stück abgetötet hat. Vielleicht musstest du erleben, dass ein Schicksalsschlag so dein Leben völlig aus der Bahn geworfen hat. Vielleicht musstest du erleben, dass Dinge, für die du regelmäßig gebetet hast, auf einmal nicht eingetroffen sind. Vielleicht hast du auf einmal realisiert, wahrscheinlich werde ich nie einen Ehepartner bekommen. Vielleicht hat sich dein Leben in eine Richtung entwickelt, die du so nicht geplant hast. Vielleicht hat sich aber auch Sünde in deinem Leben breit gemacht, die dir den letzten Funken Hoffnung auf eine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus genommen hat. Schau, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das selber erlebt mit Pornografie. Ich habe das selber erlebt, ich weiß, was es bedeutet, wenn Pornografie im Leben eine derart starke Belastung und Kraft ausübt, dass man den Eindruck hat, hier komme ich nicht mehr raus. Ich fühlte mich über Jahre hinweg wie Aaron Ralston, der mit seiner Hand in diesem Canyon eingeklemmt war. Hier komme ich nicht raus, ich gehe hier unter. Und das kann deine Leidenschaft abtöten. Du bekommst irgendwann den Eindruck, da werde ich nie Herr drüber. Das kriege ich nie unter die Füße. Keine Chance. Das geht nicht. Mit allem anderen komme ich klar, aber das geht nicht. Vielleicht ist es aber auch nichts von alledem und du hast einfach festgestellt im Laufe der Jahre, man kann Christ sein, auch mit ein bisschen weniger persönlichem Einsatzleben. Ein bisschen weniger. Egal welche Ursache es ist, alle diese Dinge haben eins gemeinsam. Aufgeben bedeutet den Tod und Menschen geben auf. Christen geben auf. Sie geben die Leidenschaft auf, die man für Gott empfinden kann. Sie geben die Begeisterung auf. Sie geben auf, Sünde aus dem Weg zu räumen. Sie geben die Radikalität und Freude, diese Lebendigkeit der Beziehung zu Jesus auf. Sie geben auf. Aber aufgeben bedeutet den Tod. Hier geht es um so viel, liebe Freunde, liebe Geschwister. Es geht darum, dass die Lebendigkeit, diese Nähe, dieses Feuer in der Beziehung mit Jesus auf dem Spiel steht. Darum geht es. Und das ist meine Botschaft heute. Aufgeben bedeutet den Tod. Aber wenn das alles ist, was wir als Christen zu sagen haben, dann sind wir ganz traurige Figuren. Wenn das wirklich alles ist, wenn wir einfach sagen, gib nicht auf, dann sind wir nicht besser wie irgendein Motivationstrainer im Fitnessstudio, oder? Zieh, noch ein Kilo drauf, zieh. Dann sind wir nicht besser. Dann bin ich nicht besser hier vorne, heute Morgen. Aber es gibt so viel mehr. Dieser Satz, gib nicht auf, Max, du hast es schon angedeutet, der hat Inhalt. Und diesen Inhalt möchte ich mit euch zusammen uns aneignen. Und zwar, schlagt mit mir auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Hebräerbrief, Kapitel 2. Analog oder digital, ist egal. Wobei Studien belegen, dass wenn man das wirklich mit Papier liest, man sich Sachen besser merken kann. Ist noch spannend. Hebräerbrief, Kapitel 12, die ersten drei Verse. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von den sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Absolut geniale Worte. Er steigt ein. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Also im Grundtext steht hier eine Wolke von Zeugen, die Cloud. Also wir sind von der Wolke von Zeugen umgeben. Und da müssen wir uns auch fragen, was ist das für eine Wolke? Um was geht es hier? Und da möchte ich die davor die Verse von Kapitel 11 ab Vers 32 noch mit dazu nehmen. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Oh, heftig! Was das für eine Wolke ist. Aber es geht noch weiter. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfellen gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Das ist die Wolke, die der Hebräerbriefschreiber hier uns vor Augen stellt und sagt, boah, wir haben so eine geniale Wolke von Zeugen um uns. Aber was ist diese Botschaft von dieser Wolke, von Zeugen, von diesen Leuten? Was ist die Botschaft von diesen Versen? Erstens, es gibt beides. Große Siege und auch große Schwierigkeiten. Für mich eine geniale Erkenntnis, weil ich den Schwierigkeiten, denen ich begegne, ins Auge schauen kann und sage, ich bin nicht der Einzige, der das erlebt. Das ist normal. Das ist normal. Es ist nichts Außergewöhnliches. Gott hat mich nicht weniger lieb, dass ich das jetzt erleben muss. Es ist normal, es gibt beides, große Siege und auch große Schwierigkeiten, große Nöte, durch die man gehen muss. Du bist nicht der Erste und auch nicht der Letzte, der Großes erlebt und auch einen ganz tiefen Weg gehen muss. Das Zweite ist, es lohnt sich. Es lohnt sich. Vers 35. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres zu erhalten. Es lohnt sich durchzuhalten. Es lohnt sich nicht aufzugeben. Die gesamte Botschaft von dieser Wolke ist die, das Evangelium funktioniert. Es funktioniert. Es hat die Kraft, dich zu tragen. Es hat die Kraft, dir zu helfen in diesen Nöten. Es hat Kraft, es funktioniert. Das, was viele, viele, tausende und abertausende Leute erlebt haben, das kann man nicht einfach so vom Tisch wischen. Das Evangelium funktioniert. Vielleicht musst du genau das heute hören, weil du vielleicht den Eindruck hast, es funktioniert nicht oder nicht in meinem Leben. Dann möchte ich dir sagen, das Evangelium funktioniert. Aber wenn das, auch das ist nicht alles. Unser Text zeigt uns, wie das Evangelium funktioniert, wie es uns Kraft gibt, durchzuhalten, wie es uns Stärke gibt. Sowohl mit Erfolgen als auch mit Niederlagen und Schwierigkeiten umzugehen. Wie es uns Kraft gibt, dieses Evangelium, diese Leidenschaft und Stärke beizubehalten. Okay, wir gehen weiter hier in unserem Text. Da heißt es, deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Schaut, der Text, der macht hier eine absolut geniale Unterscheidung. Und das liebe ich an der Bibel. Sie ist so präzise. Der Text macht hier eine geniale Unterscheidung und im Grundtext kann man unterscheiden und die Elberfelder Übersetzung, die macht das auch, die spricht von Bürde und Sünde, die man ablegen muss. Bürde und Sünde. Hier in der neuen Genfer Übersetzung steht, alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die hier genannt werden. Ich habe manchmal den Eindruck, bei Sünde, bei ganz klaren, offensichtlichen Dingen, das ist kein Diskussionspunkt. Da ist man meistens einer Meinung. Sagt man, ja, das ist klar, oder? Da sagt die Bibel, das ist schlecht, das ist Sünde, das schieben wir beiseite, ist klar. Aber der Text spricht ja von Bürde, von Dingen, die uns beim Laufen hindern. Und damit sind erst einmal moralisch neutrale Dinge gemeint, die aber zu einem Hindernis beim Laufen werden können. Ein Beispiel? Geld. Geld. Geld ist moralisch erstmal neutral. Bis es anfängt, dich zu besitzen. Schlaf ist erstmal, das ist wunderbar, ich mag Schlaf. Wir brauchen das. Aber wenn Schlaf beginnt, dich zu beherrschen und deine Zeit zu beherrschen, dann ist es etwas, das dich daran hindert in deiner Beziehung zu Jesus. Essen, die Pflege deines Körpers, Xbox One, PlayStation, FIFA, all diese Dinge können zu einem Ballast werden, können zu etwas werden, das dich daran hindert, vorwärts zu kommen. Schaut, an diesem Punkt haben wir auch die Antwort auf die völlig schräge Diskussion, die mir so in der Jugendarbeit immer wieder begegnet. Du, Boris, schau, ich bin ja Christ und Kind Gottes, aber wie weit darf ich eigentlich gehen? In der einen oder anderen Frage, ja? Wie weit darf ich eigentlich gehen? Eine absolut schräge Diskussion. Wisst ihr warum? Das ist so, als würde ich auf der Hochzeit, auf meiner Hochzeit, folgender Moment. Meine Frau ist gerade nach vorne gekommen, Wahnsinn, ja, total romantisch. Und jetzt geht es darum, das Eheversprechen zu geben. Und wir stehen vorne, gucken uns total verliebt in die Augen. Also nicht so einfach, ihr versteht, was ich meine. Guckt sich total verliebt in die Augen und dann bin ich dran. Jetzt geht es um das Eheversprechen und ich sage, du Schatz, bevor es jetzt ernst wird, eine Frage muss ich noch mit dir klären. Wie weit darf ich eigentlich bei anderen Frauen gehen? Ist Kuscheln okay? Darf ich noch küssen oder darf es auch weitergehen? Was denkt ihr, wie meine Frau reagieren würde? Batsch, oder? Und völlig zu Recht. Was ist denn das für eine absurde Frage? Also ich habe es nicht gemacht, natürlich nicht. Und ich hoffe, keiner von den Verheirateten hier im Raum oder die es noch werden wollen, haben sich sowas vorgenommen. Warum nämlich? Weil ich diese Frau liebe. Und es geht gar nicht darum, wie weit kann ich bei anderen Frauen gehen, sondern die Frage ist, wie kann ich denn eine immer größere Intimität und Vertrauen erzeugen in dieser Beziehung. Das heißt, ich werde überhaupt gar nicht erst irgendwelche zweideutigen Dinge mit anderen Frauen machen. Es geht so weit, dass ich zum Beispiel meiner Frau gesagt habe, du Schatz, in der Jugendarbeit, ich werde niemals ein Mädel alleine nach Hause fahren. Das mache ich nicht. Ich alleine mit einem Mädchen aus der Jugendgruppe, ich mache das nicht. Ich nehme mindestens noch ein zweites Mädchen dazu, am besten noch einen Jungen, wenn es gut geht, noch einen Jungen dabei. Und wenn es einen Umweg bedeutet, dann bringe ich erst das Mädchen nach Hause und dann den Jungen. Warum? Weil ich gar nicht erst irgendwelche Fragen aufkommen lassen möchte. Okay? Ich möchte, dass diese Beziehung absolute Priorität hat. Ich möchte nicht, dass da irgendwas dazwischen kommt. Und genauso ist es doch mit Jesus auch. Genauso ist es mit der Beziehung zu Jesus. Ich möchte überhaupt gar nichts dazwischen kommen lassen. Und das meint unser Text. Gib nicht auf, hat damit zu tun, dass du sagst, ich räume auch die Dinge aus, die in irgendeiner Form überhaupt dazwischen kommen könnten. Schau, das ist eine absolut ernstzunehmende Sache. Vielleicht ist genau das dein Problem. Vielleicht hast du genau damit zu kämpfen. Vielleicht bist du schon ewig in einer Jugendgruppe, schon ewig irgendwie unter Christen. Du weißt genau, an welcher Stelle im Lied du deine Hand heben musst und an welcher Stelle du sie lieber unten lässt und in welcher Denomination, was von beidem gerade dran ist. Ab und zu zitierst du noch einen Bibelvers, am besten aus Klagelieder 3, damit man auch weiß, dass du dich auskennst. Du kennst dich super gut aus. Du weißt Bescheid. Aber du spielst mit der Beziehung zu Jesus. Dann ist es genauso wie die Szene bei der Hochzeit. Dann ist es genauso, als würdest du eigentlich zu Jesus sagen, du, wie weit darf ich noch bei anderen gehen? Wenn du die ganze Zeit fragst, wie weit kann ich gehen, dann liegt das vielleicht daran, dass du gar keine echte Beziehung zu Jesus hast. Ich muss das so hart sagen und ich muss das so offen sagen. Es könnte daran liegen. Prüf dich, prüf dein eigenes Herz, wo du stehst. Bitte versteht mich richtig, ich rede nicht vom perfekten Christen. Ich rede auch nicht von der perfekten Beziehung zu Jesus, aber ich rede von der Bereitschaft, von der Lebendigkeit, von der Sehnsucht, diese Beziehung an oberste Stelle zu stellen und ihr die Priorität Nummer eins einzuräumen. Darum geht es. Das sagt hier dieser Hebräerbriefschreiber, das sollte das Ziel sein, dass wir das ausräumen. Der Text sagt uns aber auch, warum es wichtig ist, das auszuräumen. Warum nämlich? Damit du laufen kannst. Da heißt es, deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Und ein Satz vorher, am Anfang von Vers 1, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Wusstest du, dass du in einem Rennen bist? Du bist am Laufen. Das Problem, denke ich, warum so viele, und gerade in der Jugendarbeit begegnet mir das so häufig, dass so viele Christsein sagen, oh, das ist irgendwie so träge und irgendwie ist es ein bisschen langweilig und wo ist das Feuer im Leben als Christ und so weiter. Manche Leute drücken das ganz, ganz krass aus bei uns in der Jugendgruppe und sagen, ach, ihr Christen, ihr habt voll das langweilige Leben und so. Das ist noch krass, wenn man das so gesagt bekommt. Das Problem dabei ist, dass manchmal diese Leute recht haben, dass Christen vergessen, dass sie auf der Rennbahn sind und nicht auf der Tribüne. Wenn man das vertauscht, wird Christsein langweilig. Wenn ich mein Christsein lebe in dieser Haltung, dass ich einfach nur die Fotoalben irgendwie immer auspacke, verstaubte Dinge, boah, der Mose, das ist ja unglaublich, was der erlebt hat und hat sich das Meer geteilt und dieser David und ein Daniel, boah, und schau dir dieses Foto an, Schadrach, Meschach und Abednego im Feuerofen, unglaublich, Noah, wow, die Arche und sie wälzen die alten Fotos hin und her und vergessen, dass diese Leute tot sind, dass ihr Lauf auf der Rennbahn zu Ende ist. Diese Leute sitzen jetzt auf der Tribüne und feuern dich an. Es geht nicht darum, einen David anzufeuern. David ist gestorben, er hat seinen Lauf beendet. Er sitzt auf der Tribüne, okay? Und er sagt jetzt, du bist dran. Boris, lauf. Es lohnt sich zu vertrauen. Du bist am Zug. Es geht darum, welche Geschichte Gott mit dir 2016 hier in Bülach oder mit mir in Thayingen schreiben möchte. Schaut, da sitzt Daniel mit seinen Freunden auf der Tribüne, in Paulus, in Maleachi, die Söhne des Zebedeus, die 12 kleinen Propheten bilden ein Vuvuzela-Chor in der Südkurve und feuern dich an. Okay? Du bist am Zug. Schaut, für mich, ich habe vor zwei Jahren erst habe ich in Thayingen angefangen. Und ganz am Anfang hat mein Kollege, der Matthias Welz, hat mich überall hin mitgeschleppt, ja, überall. Und als Jugendpastor, Boris, komm, wir gehen jetzt ins Altenheim. Gut, ins Altenheim. Und dann haben wir, nichts gegen ältere Leute im Altenheim. Ich habe die sehr, sehr gern. Wird es ins Internet gestellt, die Predigt? Ich grüße alle Senioren aus dem Altenheim in Thayingen. Ich habe euch sehr, sehr gern. Das ist nur ein Beispiel. Und in jedem Zimmer, in dem wir waren, da gab es ein Tenor, ein Name, der immer durchklang. Immer ein Name. Karl Vögelin. Kennt irgendjemand Karl Vögelin? Pastor aus Thayingen? Gewesen. Kennt keiner. Macht nichts. Ich kannte ihn ja auch nicht. Und er ist auch schon gestorben. Ich kenne ihn. Ich werde ihn auch nie kennenlernen, höchstens in der Ewigkeit. Karl Vögelin. Und alle waren von ihm am Schwärmen. Und Karl Vögelin. Und wir haben ein Mitglied aus unserer Gemeinde, eine ältere Dame. Sie ist sehr dement, aber diesen Namen, den kennt sie. Karl Vögelin. Und den Segen, den Karl Vögelin in der Gemeinde in Thayingen da hineingegeben hat. Und wie die Gemeinde gewachsen ist und so. Und ich bin nach Hause gegangen und war völlig fertig wegen Karl Vögelin. weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Karl Vögelin, so ein genialer Mann, das werde ich nie erreichen. Das ist ja furchtbar und so, und war völlig am Ende. Und da komme ich nie dran. Was war passiert? Genau das war passiert. Ich habe mich auf die Tribüne gesetzt und habe Karl Vögelins Lauf bewundert, wie er gelaufen ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nichts gegen Karl Vögelin. Er hat eine super Arbeit in Thayingen gemacht und die Gemeinde ist stark gewachsen. Aber jetzt ist meine Zeit und jetzt ist deine Zeit. Du bist am Laufen. Schaut in Jakobus 5, Vers 17, da heißt es von Elia: Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht. Es regnete nicht auf der Erde, 3 Jahre und 6 Monate. Und dann betete er wieder und es regnete. Und wir sagen, wow, so ein Elia, boah, das will ich mal so. So eine richtige Dürre in der Schweiz. Nein, aber andere Dinge. Aber da steht, er war ein Mensch wie wir. Wie du und ich. Ist das nicht genial? Das müssen wir verstehen, dass wir auf der Rennbahn sind. Schau, die Erfahrung mit Gott von anderen Leuten wird dich nicht durchtragen. Du brauchst eigene. Nicht die absolut genialen Gebetserhörungen von anderen werden dich durchtragen. Du brauchst eigene Gebetserhörungen. Du musst Gott erleben. Nicht einmal, und jetzt wage ich mich ganz weit aus dem Fenster, nicht einmal die Bibel wird dir reichen. Du musst durch die Bibel Gott erleben und ihn erfahren. Er muss in deinem Leben lebendig werden und zu sehen sein. Und jetzt sagen wir, okay, Boris, alles klar, du hast mich, jetzt, ich bin parat, ich bin auf der Rennbahn, ich weiß, gib nicht auf, ich bin motiviert. Es ist mein Lauf, aber ganz ehrlich, mir fehlt manchmal die Kraft. Ich will ja, aber mir fehlt die Kraft. Und auch dazu sagt unser Text etwas. Und in den letzten verbleibenden Minuten möchte ich noch darauf zu sprechen kommen. Da heißt es nämlich, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Oh, was für geniale Verse, was für geniale Verse. Das Erste, was wir hier lernen, ist, Jesus ist der, Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Wegbereiter und der dich ans Ziel führt. Was bedeutet das? Jesus sagt, ich übernehme die Verantwortung, dass du ans Ziel kommst. Das ist für mich eine Riesenermutigung. Wenn ich völlig am Boden bin, dann ist das für mich eine Riesenermutigung. Boris, es ist meine Verantwortung. Werf dich auf mich. Ich bin derjenige, der ans Ziel vorausgegangen ist, der Wegbereiter. Noch bevor du überhaupt in der Lage warst, dich für Gott zu entscheiden, war er an dir dran. Das bedeutet dieser Satz. Und das Zweite, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, erduldete er das Kreuz. Von welcher Freude spricht er hier? Von welcher Freude spricht er? Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihm lag. Soll ich dir das verraten? Das bist du. Das bist du. Nicht deine Sünde und dein Versagen hat Jesus am Kreuz gehalten, sondern die Freude darüber, dass er in der Ewigkeit dich vor seinem Thron erleben würde. Da Das ist für ihn die Motivation gewesen. Menschen aus allen Nationen und Zeiten und Sprachen würden vor seinem Thron stehen, ihn anbeten, totale, ungehinderte Gemeinschaft mit Jesus. Das ist die Freude, die Jesus am Kreuz gehalten hat. So steht es hier in diesem Text. Schaut, ich möchte total ehrlich sein, nichts anderes hat irgendwie Sinn. Ich möchte ganz ehrlich mit euch sein. Ich habe manchmal mit massiven depressiven Schüben zu kämpfen. Und im Dienst als Pastor ist das brutal schwer. Jeder, der Depression kennt oder eine Ahnung hat, was Depression ist, der weiß, dass es wie eine dunkle Wolke ist, die sich über dein Gemüt legt und du siehst einfach nur noch schwarz. Es gibt Tage, da sitze ich im Büro und wenn das Telefon klingelt, dann zucke ich zusammen, weil ich überhaupt keine Kraft habe, irgendwie so ein Gespräch zu führen. Und wenn es ein bisschen anstrengender ist, ist es schon vorbei. Ich sitze da und jede reinkommende Mail erschreckt mich. Ich kann kaum Bibel lesen, ich kann kaum beten. Depressive Schübe. Das hält manchmal ein paar Tage an. Und das ist echt übel. Und dann ist es das, was mich hält. Dann ist es das, ist es die Freude, die Jesus über mich empfindet, die mich nicht aufgeben lässt. Dann sitze ich da und erlebe, was es bedeutet, nichts bieten zu können, wirklich nichts. Und einfach zu erleben, dass Jesus sich über mich freut, mich da hineinzuwerfen, das kann in dir eine gewaltige Motivation auslösen, eine Freude, ein Halt. Das kann dich dazu bringen, dass du nicht aufgibst. Aaron Ralston hat das überlebt. Er ist noch, ich glaube, um die 8 Kilometer gelaufen, wurde dann gefunden von Wanderern, man rief einen Hubschrauber, er wurde gerettet, hat sich eine Prothese machen lassen, das ist absolut faszinierend, mit so einem Kletterhaken, und hat seinen Lebenstraum, die 59.000 in Colorado im Alleingang zu meistern, wahrgemacht. Er hat nicht aufgegeben. Jetzt hat er Familie, Kinder, lebt in Australien. Gib nicht auf. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Und ich habe versucht, ja, uns zu zeigen und deutlich zu machen, dass dieser Satz nicht einfach nur leer ist, sondern dass wir allen Grund haben, dran zu bleiben. Dass wir allen Grund haben, diese Lebendigkeit und Begeisterung und Freude zu Jesus aufrechtzuerhalten. Weil es funktioniert, das zeigen uns die Zeugen und das zeigt uns die Freude, die Jesus über jeden Einzelnen empfindet. Willst du so in die Weihnachtszeit gehen? Wäre das nicht genial? Wäre das nicht genial? Und jetzt mache ich einen Punkt. Gott segne euch. Danke für eure Aufmerksamkeit.